Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Halleluja. Ich bin dankbar für das Kreuz. Amen. Er hat alle unsere Schuld vergeben. Möge unsere Schuld so rot sein wie Blut. Er wäscht uns rein von aller Schuld. Jeder Fluch ist gebrochen in Jesu Namen. Amen. Danke für das Kreuz. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Danke, Jesus. Bevor wir Platz nehmen, möchte ich gerne etwas Ungewöhnliches machen. Ich weiß nicht, ob, Pastor, ob das bei euch Tradition ist. Ich würde gerne einen Bibeltext lesen und dass wir aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Jesus Christus, dass wir noch stehen bleiben und das Wort Gottes hören, wenn das für euch in Ordnung ist. Wer aber schon müde ist, kann gerne schon sitzen. Amen. Bei mir sind viele Muslime in meinem Taufkurs. Ich frage sie immer, was ist wohl das wichtigste Fest der Christen? Und dann sagen sie immer Weihnachten, ne? Weil als sie gelandet sind dann aus Iran oder wo sie alle herkommen, Weihnachten wird am intensivsten gefeiert. Und dann sind sie immer ganz erstaunt, dass für uns als wiedergeborene Christen ist das Kreuz das größte Fest, dass er für uns gestorben ist. Das können sie gar nicht verstehen, weil ihr Prophet war ja siegreich. Warum feiert ihr den Verlust oder die Niederlage von Jesus Christus? Aber wenn sie verstehen, wie groß der Preis der Sünde ist, denn der Preis der Sünde ist der Tod, niemand kann bezahlen für sich selbst, Jesus hat bezahlt, dann erkennen wir den Wert des Kreuzes. Ich möchte Gottes Wort lesen aus Matthäus 27, 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass wir heute an diesem Tag gedenken dürfen, dem größten Sieg des Universums, Herr. Deine Liebe hat gesiegt über Tod, Herr. Deine Gerechtigkeit hat gesiegt, Herr, über Verdammnis, Vater. Wir danken dir, dass am Kreuz sich beide Balken treffen, Herr, dass deine Gerechtigkeit und deine Liebe im Kreuz vereint sind, Herr. So bete ich, dass du deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir neu verliebt werden, Herr, neu voller Ehrfurcht sind, Herr, vor dem Kreuz und was du für uns getan hast. Und zusammen sagen wir, Amen. Amen. Gott ist gut alle Zeit. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, der Friede Gottes sei mit dir. Amen. Ja, Crailsheim, wir haben eine 6 Tage hinter uns. Wir haben am Sonntag begonnen mit Unsicherheit. Unsicher. Wir haben Johannes Markus, den Schreiber des Markus-Evangelium, betrachtet. Er war unsicher, weil sein Leiter hat ihn in die Wüste geschickt. Wir hatten am Sonntagabend über Petrus und seinen gefährlichsten Ritt seines Lebens, wo er bald umgekommen ist. Wir hatten Josef gehabt, unsicher lieben, der gehasst wurde von seinen Brüdern, die er eigentlich geliebt hat. Wir hatten unsicher Glauben, David, wie kann das sein, wie können wir uns in einer Welt bewegen, die so materialistisch ist und glauben an das Unsichtbare. Wir hatten, wer bin ich, Eleazar, der selbst im unmöglichen Kampf bereitstand. Und gestern hatten wir Lazarus, der Mann des Leidens, der erst in der Ewigkeit das gesehen hat, was er geglaubt hat, braucht nur ein Wort, um den Himmel zu öffnen. Das ist Ja, Ja zu Jesus. Und heute beschäftigen wir uns mit der wichtigsten Person des Universums, Jesus. Ja, und das ist, glaube ich, für uns als Christen immer die Herausforderung. Selbst Jesus hatte Momente der Unsicherheit. Auch Momente, wo ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Manchmal haben wir so ein glorifiziertes Bild, so wie Petrus. Ja. Petrus, der dachte, Jesus, du bist doch der Meschiach, du bist doch der Held, du bist doch der, der uns das Reich wieder zurückgeben, du wirst die Römer platt machen. Nicht wahr? So wie meine Perser, die sind immer begeistert, wenn die Amerikaner ihre Tomahawks auf die Mullahs schicken. Ne? Das ist Trump, das ist der neue Messias, nicht wahr? Der Starke, der Siegreiche. Und doch, wenn wir ans Kreuz schauen, dann sehen wir Jesus ganz anders. So schwach, leidend, aber auch seine inneren Kämpfe. Der Satz, den wir hier jetzt gelesen haben und heute betrachten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, entschuldige, wenn ich das mal so ganz messerscharf analysiere, das ist Zweifel. Was? Jesus hat gezweifelt? Jesus hat gezweifelt, ob Gott ihn verlässt? Der Sohn Gottes, der Herr aller Herren. Und weißt du, was die Botschaft des Kreuzes ist? Jesus hat jeden Schmerz, den du und ich durchgemacht haben, dem ist Jesus nicht unbekannt. Jesus kann uns begleiten durch jede Tiefe des Lebens. Das kann kein anderer Gott. Nur Jesus weiß, wie du gerade auch jetzt fühlst. Ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist am Karfreitag. Vielleicht, wo dir auch der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wo deine Existenz am Zittern ist, am Zerbrechen ist. Jesus ist schon da. Du bist nicht allein. Jesus ist da. Aber am Kreuz, und das ist mein erster Punkt, das Kreuz, wenn wir es anschauen, dann ist es brutal. Wenn wir die Brutalität des Kreuzes sehen, dann werden wir innerlich angefochten, ja. Und auch der Neo-Atheismus, einer der berühmtesten Vertreter des Neo-Atheismus ist ja Christopher Hitchens, ein absoluter Christenhasser. Und hat gesagt, wie heißt nochmal, der Kim Jong-un, der Führer von Nordkorea, seine Arbeitslager, die sind humaner als das, was Gott mit seinem Sohn gemacht hat. Ja, dass er sogar die Höllenqualen erlebt hat, dass er von Gott getrennt war. Wenn das nichts weniger ist, die Hölle. Ja? Die Hölle ist nicht das Schlimme, das Feuer. Das Schlimmste der Hölle ist, dass wir von Gott getrennt sind. Dass wir ohne Gott leben. Und das ist schon hier auf dieser Erde. Ohne Gott habt ihr gelebt. Ohne Hoffnung. Die Hölle auf Erden. Und die Hölle ist in der Ewigkeit ist dann nur die Verlängerung. Und die Neo-Atheisten verstehen nicht die Brutalität und sagen, Gott ist ein brutaler Gott. Und dieser Zweifel an Gottes Charakter, der ist sogar hineingekommen bis in die Freikirchen. Marty Sampson, das war, glaube ich, vor 5 Jahren, einer der berühmtesten Lobpreisleiter von Hillsong, er hat gezweifelt an diesem Gott, der angeblich der Gott der Liebe sein soll. Wie kann ein guter Gott seinen Sohn so leiden lassen und wie kann ein guter Gott unschuldige Menschen zu Millionen in die Hölle schicken? Und es gab einige Diskussionen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, selbst bis in die Freikirchen, wo versucht worden ist, die Hölle zu relativieren. Zu sagen, ah, es gibt keine Hölle und Gott, ja, ich komme ja aus dem Rheinland, nicht wahr? Wir singen alle zu Karneval. Das heißt nicht wir, aber und die Rheinländer. Wir kommen alle in den Himmel und leben wie Sodom und Gomorra. Und wir versuchen, die Hölle zu entschärfen. Wir versuchen, die Brutalität des Kreuzes zu zähmen. Aus dem brutalen, anscheinend brutalen und wilden Gott, einen zahmen Gott zu machen. Und versuchen, die Hölle und das Kreuz zu relativieren. Nun, ich bin ein Mann, ich bin in beiden Welten zu Hause. Ich bin in der Welt der Kirche zu Hause, ich bin auch in der Welt auf der Straße zu Hause. Also ich kann mich noch erinnern an einen Einsatz in Cottbus, da hatten wir dann viele Skinheads Und dann, ich kann mich noch erinnern an die Leidenschaftlichkeit unserer Jugendlichen. Ne? Waren fast so lebendig wie ihr. Ne? Aber ich feiere eure Jugend. Amen. Das ist eine coole Jugend hier in Crailsheim. Und die waren ja alle so brennend für Jesus. Und haben den Skinheads gesagt, wenn ihr Jesus annimmt, dann kommt ihr in den Himmel. Und dann waren sie ganz schockiert, dass die Skinheads gesagt haben, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen in die Hölle. Das haben wir unsere Jugendlichen nicht kapiert. Wieso? Wieso willst du in die Hölle? Ja, da sind alle meine Freunde. Und da sind auch die besseren Frauen, nicht wahr? Das haben die nicht verstanden. Und dann die Jugendlichen, die dann manchmal singen bei AC/DC und feiern Highway to Hell. Das ist die Realität. Das heißt, wir können nicht, indem wir das Kreuz zähmen, indem wir die Hölle relativieren, aus einem wilden Gott einen zahmen Gott machen, können wir nicht die Botschaft des Kreuzes wirklich verkündigen. Warum ist es so wichtig, über das Kreuz zu sprechen? Warum ist es so wichtig, über das zu sprechen, was dort am Kreuz geschehen ist, dass Jesus getrennt wurde von seinem Vater? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass er bis in die Hölle gegangen ist oder die Hölle schon am Kreuz für ihn begonnen hat. Warum ist das so wichtig? Für uns. Weil Hölle ist nicht etwas, womit jemand sich beschäftigen möchte. Es ist etwas Negatives, es ist etwas Unbequemes. Was könnte der Vorteil sein? Nummer eins, Jesus hat mehr über die Hölle gepredigt als alle Propheten im Alten Testament. Matthäus 13, 49. Ja, Jesus, der doch der Prophet der Liebe ist, der doch keiner Fliege was zu Leide getan hat. Doch, er hat leidenschaftlich über die Hölle gepredigt. Warum ist es wichtig, heute am Karfreitag darüber nachzudenken, über die Realität der Hölle? Nummer eins ist es, es macht mich sehr, sehr, sehr demütig und erinnert mich daran, wenn ich an das Kreuz schaue, dass ich absolut abhängig bin von der Gnade Gottes. Das ist nichts, was ich bringen kann. Mein Onkel, der ist schon über 80, das ist immer noch ein brennender Evangelist. Und auf der Hochzeit meines Sohnes, da war dann auch jemand dabei, der nicht glaubte. Und mein Onkel hat es sofort gerochen zu ihm hin. Ne? Und dann hat er ihm gesagt, Jesus ist für dich gestorben. Und der Atheist hat dann gesagt, das wäre doch nicht nötig gewesen. So schlimm bin ich doch gar nicht, nicht wahr? Leute können das nicht verstehen. Aber wenn ich verstehe, was das Kreuz wirklich bedeutet, es macht mich demütig, es zeigt mir, ich bin abhängig von Gott. Und wenn ich das Kreuz wirklich durchschaue, nicht nur die Brutalität, wo Jesus dort hing mit all den Wunden, mit all dem Leid, hier zweimal hat er geschrien, war das furchtbar, sondern wenn ich da durch das Leid hindurch schaue, durch den Vorhang hindurch, dann erkenne ich nicht, Gott ist der, der brutal ist, sondern es ist meine Sünde, die so brutal ist, meine Sünde, die so zerstörerisch in meinem Leib, in meiner Seele, in meinem Sinn ist, die mich total alles kostet. Und es ist auch die Erkenntnis, wenn ich an das Kreuz schaue, jede Entscheidung, die ich treffe, heute am Karfreitag, morgen, in den kommenden Jahren, jede Entscheidung, die du triffst, hat Ewigkeitsperspektive. Irgendwann werden wir uns für jedes Wort, für jeden Gedanken, für jede Tat, für jede Entscheidung einmal verantworten müssen vor unserem Schöpfer. Das macht uns demütig. Das bringt die Furcht Gottes. Wer will schon heute noch die Furcht Gottes? Ich spreche nicht von Angst, ich spreche von Ehrfurcht. Ja. Wenn ich jetzt gleich wieder auf der Autobahn bin, und nach Hause brause, weil da muss ich schon wieder zum nächsten Gottesdienst, dann bin ich hellwach, weil ich habe die Bilder von Autounfällen gesehen. Es macht mich respektvoll. Ich habe Furcht Gottes. Ja? So wie ich ehrfürchtig bin, wenn ich im Auto fahre, weil ich weiß, ich selber, eine Sekunde kann über Tod und Leben entscheiden, über mein Leben oder das Leben eines Verkehrsteilnehmers. Das Kreuz ist wichtig, weil es gibt uns Perspektive Ewigkeit. Es gibt aber auch viele Missverständnisse über das Kreuz. Marty Sampson, in seiner Glaubenskrise, hat gesagt, Gott wirft unschuldige Menschen in die Hölle. Und C.S. Lewis, einer der berühmtesten christlichen Schriftsteller, hat gesagt, das ist das größte Missverständnis am Kreuz und an der Hölle, dass Gott Menschen gegen ihren Willen in die Hölle wirft. Ich möchte mal eine steile These, ich gucke da euren Pastor an, weil euer Pastor, der kennt die Bibel. Ja. Das ist, gleich werde ich mir nochmal sein Urteil abholen, aber ich mache mal eine steile These heute Morgen. Der einzige Mensch, der widerwillig in die Hölle ging, war Jesus Christus. Was meine ich damit? Oder was meinte C.S. Lewis damit? C.S. Lewis sagt, es gibt nur Freiwillige in der Hölle. Da ist niemand, der gegen seinen Willen in die Hölle geht, sagt C.S. Lewis. Er sagt, was ist Hölle? Hölle beginnt nicht erst irgendwie Überraschung, Überraschung nach dem Tod, sondern Hölle beginnt schon heute. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, ohne Gott zu leben. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil die Gegenwart Gottes war das Kostbarste für ihn. Für David ist das Kostbarste die Gegenwart Gottes. Wie der Hirsch lechzt nach lebendigem Wasser, so dürstet meine Seele nach dir, oh Gott, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das ist das Kostbarste, was wir haben in unserem Leben. Und selbst in seiner größten Sünde und Schuld, sagt er, verbirg dein Angesicht nicht von meinen Sünden und verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Selbst in der tiefsten Verdammnis war die Gegenwart Gottes das Kostbarste für David. Und jedes Mal, wenn wir Entscheidungen treffen, ich möchte ohne Gott leben. Wir haben gestern von dem reichen Mann gesprochen. Da gibt es noch einen anderen reichen Mann, der sagte, wenn ich meine Scheune voll mache, dann kann ich zu meiner Seele sagen, jetzt kannst du Frieden haben. Und Jesus sagt, du Narr, heute noch wirst du heimgerufen. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Alles, was du für Gottes Gegenwart ersetzt, sei es Sex, sei es Unrecht, Reichtum, Erfolg, all das ist Hölle auf Erden. Und C.S. Lewis sagt, Hölle in der Ewigkeit ist nur eine Verlängerung einer unendlichen Gleichung von Entscheidungen, wo du gesagt hast, ich will ohne Gott leben. So wie der reiche Mann. Selbst in der Hölle sagt er noch Nein zu Jesus. Aber Jesus, er geht diesen Weg ohne Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er geht ans Kreuz und er trägt die Konsequenz dieser unglaublichen Kraft unserer Sünde. Der schlimmste Schmerz vor Jesus am Kreuz, da gibt es viele Predigten, das ersparen wir uns heute, gibt es so Mediziner, die erforscht haben, welche körperlichen Schmerzen Jesus alle hatte bei der Geißelung bis zum Kreuz hin. Wir wissen das alle, wir haben diese Predigten bestimmt gehört, es war furchtbar. Und doch möchte ich sagen, es war nicht der schlimmste Schmerz, den Jesus erlitten hat an diesem Karfreitag. Alle seine Freunde. Petrus, ich werde für dich sterben. Alle, nicht nur Petrus, alle haben ihn verlassen. Mutterseelen allein ist er gestorben. Was für eine Enttäuschung. Niemand hat für ihn gekämpft. Niemand. Niemand wollte sogar bei ihm sein. Wie in dem Psalm 22, alle haben sich abgewandt von mir. Und doch war der Zerbrochenheit seines Herzens nicht der schlimmste Schmerz am Kreuz. Weißt du, was der schlimmste Schmerz war? Das war das hier. Mein Gott, mein Gott. warum hast du mich verlassen? Manche von uns hier in diesem Saal wissen um diesen Schmerz. Und er hat das alles für uns ertragen. Alles für uns getragen. Und mein letzter Punkt: Das Kreuz ist nicht der Ausdruck von Gottes Brutalität. Das Kreuz ist der Ausdruck von der unglaublichen Liebe, die Gott zu uns hat. Nur am Kreuz können wir wie durch einen Spiegel erkennen, wie wertvoll wir sind. Niemand kann dir das sagen. Nicht dein Ehepartner, nicht dein Chef. Sie sind ja so ein wertvoller Mitarbeiter. Ne? All das kann enden. Bei der Kündigung, bei der Scheidung, wenn Leute dich verlassen. All das kann enden. Aber nur das Kreuz kann dir zeigen, welchen Wert du hast. Und ja, die Hölle ist die unendliche Gleichung und Summe von Entscheidungen, die wir getroffen haben ohne Gott. Aber am Kreuz kann Jesus in einer Sekunde diese Gleichung auf Plus setzen. Und ich habe sogar den Beweis. Ihr kennt ihn. Der Mörder am Kreuz. Ja. Er hing dort und der andere, sein Kollege, hat ja gelästert und dann hat der andere Mörder gesagt: Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Theologie 6-. Das geht in keinem Credo, keinem Glaubensbekenntnis durch. Denk an mich. Schreib mir mal eine Grußkarte, nicht wahr? So kommt man doch nicht in den Himmel. Und alle die Frauen, die Witwen, die er zu Witwen gemacht hat und seine Kinder, die Kinder zu Waisen gemacht hat, die er umgebracht hat, wofür? Für Geld. Wenn du die interviewt hättest, die Frauen dort am Kreuz, die Witwen, die hätten dir aus der vollen Brust der Überzeugung gesagt, dieser Mann kommt 100% in die Hölle, aber 100%, und er hat es auch verdient. Und was macht Jesus? Das ist skandalös. Noch nicht mal theologisch richtiges Glaubensbekenntnis. Und er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Unglaublich. Unglaublich. Ja, und ich weiß, ich glaube, er wusste selber nicht, wie ihm geschah. Er war noch nicht mal getauft. Krass, nicht wahr? Allein durch das Wort Christi, heute noch, ehe am Kreuz, werden alle unsere millionenfachen Entscheidungen, ohne Gott zu leben, auf Plus gesetzt. Reinhard Bonke, von Minus zu Plus. Amen. Oder Ninive. Meine vorletzte Geschichte. Gott sandte den Propheten, Gericht zu weissagen über Ninive. Wer war Ninive? Ninive, die waren 100-mal schlimmer als die Mullahs. 100-mal. Die haben ihre Gefangenen, die haben die aus Spaß, haben sie ihnen die Beine abgehackt, den rechten Arm abgehackt und dann haben sie mit ihnen Spaß betrieben. Dann haben sie ihm lebendig die Haut abgezogen. Das haben sie mit Juden gemacht. Und wer war Jona? Wahrscheinlich hatte er Verwandte, die durch die Leute von Ninive umgekommen sind. Ne? Der ist so ein bisschen wie meine Perser. Ne? Letztens, da kam ja auch die Rakete auf Khamenei. Ne? Da kamen die alle in den Gottesdienst und haben getanzt und gejubelt. Khamenei, Tomahawk hat ihn getroffen. Ich sage, Schwester, das ist nicht unser Kampf, nicht wahr? Preis dem Herrn. Aber so war Jona drauf. Er wollte sie brennen sehen. Und er kommt in die Stadt. Naja, war ja auch 3 Tage im Wal. Ne? Da war eine besondere Hautkur. Ne? Da sah schon ein bisschen, hier hing noch eine Alge. Ne? Da war alles braun und grün und so weiter. Ich glaube, da hätte ich auch Buße getan bei so einem Prediger, nicht wahr? Und er sagte, noch 40 Tage und ihr werdet brennen. Und das war ja nur das halbe Evangelium. Ne? Der hat nicht gesagt, wenn ihr Buße tut, dann dann habt ihr noch eine Chance. Das hat der tunlichst verschwiegen, nicht wahr? Weil er wollte noch mal so ein bisschen manipulieren, nicht wahr? Dass wir alle brennen. Ich schipp noch eine Schippe Kohle drauf auf das Feuer. Und sie tun Buße. Sie kehren um. Und an einem Tag nimmt Gott das Gericht weg. Krass. Nur am Kreuz können wir das Herz Gottes erkennen. Ist die Hölle ein Ausdruck von Gottes Brutalität oder Sadismus oder Willkür? Nein. Gott hat Gefühle, wusstest du das? Er ist leidenschaftlich in seinem Feuer, in seiner brennenden Liebe. Guck mal, ich bin Brasilianer. Gut, dass meine Frau das nicht vorher wusste, dass wir leidenschaftlich lieben. Mich rief mal ein Brasilianer an, der sagte, Mario, ich bin Brasilianer. Ich sage, ich weiß, ich bin mit einer brasilianischen Frau verheiratet. Und dann hat er gesagt, und ich sage, ja und? Und dann sagt er, weißt du was, wenn wir streiten, sie schlägt mich. Ich sage, na und? Das ist brasilianische Liebe, Leidenschaft. Deswegen habe ich auch eine Deutsche geheiratet. Die reden nur, weißt du? Die schlagen nicht. Brasilianische Liebe ist heiß, leidenschaftlich. Und wenn da jemand fremd geht, dann sagt dir die Frau oder der Mann ins Gesicht und wir werden beide sterben. Aber erst bringe ich deine Geliebte um. Nicht wahr? Das ist brasilianische Liebe. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Die Hölle ist nicht ein Ausdruck seiner Willkür oder dass Gott ein Masochist ist. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Das sagt Moltmann, einer der berühmtesten deutschen Theologen, über das Apathie-Axiom. Was sind die griechischen Götter? Der Stoiker. Sie sind wie die Sterne. Die kreisen am Himmel. Sie schauen auf das Leid von Ukraine. Wie die Kinder dort gequält werden, entführt werden, massakriert werden. Sie schauen auf das ganze Leid. Aber sie sind unbewegte Beweger. Unbewegte Beweger. Nicht bewegt. Sie haben alles geschaffen, aber sie werden nicht bewegt durch das Schicksal oder das Leiden der Menschen. Unbewegt. Und weißt du, was Moltmann sagt? Gott ist nicht apathisch. Wenn ich apathisch bin, dann muss ich ins Altenheim. Dann sitze ich irgendwo im Bett und kriege nichts mehr mit. Aber Gott ist nicht apathisch. Er ist leidenschaftlich brennend in seiner Liebe. Aber genauso am Kreuz verwandelt sich, oder wie in Ninive, verwandelt sich die Leidenschaft seines Zorns in die Leidenschaft seiner Liebe. Amen. Weil er selber alle Strafe, allen Zorn auf sich genommen haben. Das könnt ihr am Kreuz sehen. Das sind zwei Balken, könnt ihr das sehen? Die sich treffen in der Mitte. Dort hing Jesus. Weißt du, was sich dort trifft? Die Liebe Gottes. Ja, Gott ist ein liebender Gott. Ja, ist ja egal, wenn du die Gebote gebrochen hast. Ach, Schwamm drüber. Oder meine muslimischen Freunde, die sagen immer, Mario, ich verstehe das nicht mit eurem Kreuz. Unser Allah, der ist allmächtig, der ist souverän. Wenn einer gesündigt hat, dann kann er sagen, ich vergebe dir. Einfach so. Allah ist allmächtig. Und dann sage ich, und das können die manchmal nicht verstehen, ich sage, wir glauben auch, dass Gott allmächtig ist. Aber Gott kann eins nicht. Da sind immer ganz schockiert. Was ist denn das für ein Glaube? Gott kann eins nicht, unser Allah kann alles. Und dann sage ich, weißt du, was Gott nicht kann? Er kann nicht lügen. Er kann nicht ungerecht sein. Er hatte zu Adam und Eva gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Dann hat er nicht hinterher gesagt, ach, ich bin allmächtig, schwamm drüber, ach, habe ich schon wieder alles vergessen. Gott ist gerecht. Am Kreuz trifft sich nicht nur seine Liebe, sondern auch seine Gerechtigkeit. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Preis dem Herrn. Wir sind dankbar für das Kreuz. Und als ich leukämiekrank war, meine Diagnose bekommen habe, dann hatte ich auch den Hiob-Effekt. Kennt ihr den Hiob-Effekt? gerade wenn du in der Gemeinde bist, dann hat jeder eine Idee. Ne? Kennt ihr das? Wenn du so eine ganz schlimme Krankheit habt, dass da alle Geschwister kommen und dich beraten. Ne? Und ach, was meinst du, was ich alles für Ratschläge bekommen habe? Ja, ich brauche Dämonenaustreibung. Ich sage, sorry, ich habe keinen. Ja, aber deine Ur und bis ins fünfte Glied sollte ich noch nachträglich Dämonen austreiben und so weiter. Und dann hatte ich einen, der war auch Pastor, der sagte, weißt du, meine Frau hat Heidelbeerenanbau und die erntet die immer in bestimmten Saison des Mondes. Ne? Und 3 Heidelbeeren am Tag und dann bist du geheilt. Den habe ich auch nie wieder angerufen. Und dann sagte mein Professor, wissen Sie was? Sie können machen, was Sie wollen. Sie können sich ernähren, wie Sie wollen. Sie werden 100% sterben. Das Einzige, was Sie rettet, ist das Blut einer Spenderin, einer Stammzellspenderin. Aber wenn Sie das bekommen, hat es das Potenzial, Sie umzubringen, oder zu heilen. Und dann, ihr kennt meine Geschichte, hier stehe ich nach 6,5 Jahren. Das Blut meiner Spenderin hat mich geheilt von Blutkrebs. Und dann in den ersten 2 Jahren, dann darfst du ja nach deutschem Gesetz deine Spenderin nicht kennenlernen. Aber man darf anonymisierte Briefe schreiben. Das habe ich gemacht. Und im 3. Monat nach meiner Transplantation, da sterben ja die meisten im 3. Monat, da habe ich dann nochmal einen Dankesbrief geschrieben. Meine Ärztin hat mich noch gefragt, wieso haben Sie denn im 3. Monat, da denkt man doch an den Tod, warum haben Sie denn da Ihrer Spenderin geschrieben? Ich sagte, ich wollte nochmal Danke sagen, bevor ich über den Jordan gehe. Und dann habe ich geschrieben, vielen Dank, weil ich weiß, wie Schmerzen mit solchen langen Spritzen, wenn dann die Stammzellen rausgezogen aus dem Becken kamen und so. Ne? Und dann hat sie anonymisiert, direkt in der nächsten Woche zurückgeschrieben. Und er sagte, hallo Mario, danke, nee, du kennst ja nicht meinen Namen, also hallo anonymisierter Empfänger, danke, dass du mir geschrieben hast, das hat mich so bewegt. Und ja, ich habe auch ganz dolle Angst vor Spritzen, aber meine Mami hat mir die ganze Zeit die Hand gehalten. Die war 21, ne? Aber trotzdem hat die Mami die Hand gehalten. Ne? Und dann habe ich an dich gedacht, was du alles durchmachst, und dann war der Schmerz gar nicht mehr so schlimm. Bis heute bin ich dankbar für meine Rebecca. Mit 17 auf einer Tanzveranstaltung hat sie ein Plakat gesehen von der kleinen Sarah mit 5 Jahren, die keinen Spender hatte und gestorben ist, hat ihr Herz berührt. Ich bin bis heute immer noch dankbar. Sie wird jetzt heiraten, irgendwann in Augsburg, diesen Oktober, werde ich absolut hindüsen, weil die Frau ist mir so wichtig, meine Lebensretterin, aber viel wichtiger, wer Jesus Christus, wer sein Blut in sein Leben genommen hat, ewiges Leben, alle Schuld ist vergeben, jeder Fluch ist gebrochen, Amen. Lass uns unsere Augen schließen und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich einladen, dass du heute am Karfreitag an diesem schönsten Feiertag der Christen, wo Jesus all unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz. Und er hat sein Blut gegeben. Das Blut, die mächtigste Heilung, die es gibt auf dem ganzen Planeten. Du darfst heute sagen, Herr Jesus Christus, ich nehme dein Opfer an. Ich nehme dich an. So wie ich damals mich entschlossen habe. Ich habe gesagt, ich möchte diese Gabe der Spenderin nehmen und ich wurde geheilt. Mir wurde ein neues Leben geschenkt. So kannst du heute sagen, Jesus, ich möchte mich für dich entscheiden. Ich kehre mich um zu dir hin. Sei du mein Herr und mein Retter. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest an deinem Platz, öffne einfach deine Hand als ein Symbol für den Himmel und sage, ich bin bereit. Heute ist mein Tag. Ich möchte heute eine Entscheidung für Jesus Christus, meinen Retter und Herrn, treffen. Öffne gerade jetzt deine Hand. Danke, Jesus. Und ich möchte uns bitten, alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, dass wir zusammen aufstehen und dass wir unserem Herrn und Retter ein Gebet eines Kindes zuwerfen. Und wir sagen zusammen laut, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld.
reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, dann lade ich dich ein, gleich zum Kreuz. Dort stehen auch die Mitarbeiter unserer Gemeinde, die möchten dir den nächsten Schritt auf deiner Reise mit Jesus zeigen. Und jetzt wollen wir nochmal den Herrn aller Herren, Jesus Christus, der dein Leben gegeben hat für dich und für mich, wir wollen ihn hoch erheben und wir wollen ihn preisen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.